Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Mittwoch, der 7. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Ab sofort kann man Teslas bei Tchibo kaufen. Der Erfinder von Angry Birds baut eine künstliche Ostseeinsel. LinkedIn gibt seiner gesamten Belegschaft eine Woche frei. Der Kosmetikriese Beiersdorf kopiert möglicherweise das Startup Ave and Edam. Und Uber muss über $1 Million Strafe zahlen, weil es sich weigert, blinde Menschen zu transportieren. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast im Rahmen von unserer Rubrik Investments und Exits Christian Hoppe. Er ist von der Silicon Valley Bank und wir haben wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch geführt, finde ich. Ihr wisst ja, die Silicon Valley Bank hat sehr viel zu tun mit dem Thema Venture Debt. Das heißt, wir haben natürlich darüber gesprochen, aber wir haben eben auch über zahlreiche Runden und auch eine coole Studie gesprochen, die Christian mitgebracht hat. Also ist ein sehr tolles Gespräch geworden. Außerdem wollte ich heute eigentlich mit Artjem Weisbeck sprechen von dem Unternehmen Charles. Wir haben auch miteinander gesprochen, aber es gab irgendwie so viele Komplikationen und so viele technische Schwierigkeiten. Deswegen können wir das Interview leider nicht ausstrahlen. Wir holen das auf jeden Fall nach. Artjem ist ein super cooler Gesprächspartner und das ganze Thema Conversational Commerce ist natürlich super spannend. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, Charles hat gerade 6,4 Millionen Euro für seine WhatsApp-Shopping-Software eingesammelt, unter anderem eben von Excel und HV Capital. Das heißt, eigentlich eine richtig coole Geschichte. Aber wie es die Technik so will, mal versagt sie, man ist abhängig davon. Deswegen, wir holen das nach. Es ist trotzdem eine coole Folge geworden. Wie gesagt, ein sehr informatives Gespräch mit Christian Hoppe. Das kommt dann gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die Moss-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit Moss profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.moss.com, verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss 3 Monate lang gratis.
Startup Insider Daily Nachrichten.
LinkedIn-Belegschaft bekommt diese Woche arbeitsfrei. Das Business-Netzwerk LinkedIn möchte ein Zeichen setzen und gibt allen Beschäftigten eine ganze Woche Sonderurlaub. Dies begründet die Microsoft-Tochter unter anderem mit dem gesteigerten Arbeitsvolumen im Homeoffice. Laut einer Umfrage von Robert Half Research arbeiten 7 von 10 befragten Personen im Homeoffice auch an Wochenenden und 45% gaben an, mehr als die geforderten 8 Stunden pro Tag zu arbeiten. LinkedIn beschäftigt insgesamt 15.900 Vollzeitmitarbeiter. Diese erhalten mit der sogenannten Rest-Up-Week alle zur selben Zeit eine Woche frei, während nur eine kleine Notbesetzung den Betrieb am Laufen hält. Angry Birds Erfinder baut künstliche Ostseeinsel. Angry Birds Erfinder Peter Vesterbacher widmet sich mit seinem neuen Startup Finest Bay Area einem gänzlich anderen Thema. Der Startup-Unternehmer plant einen Megatunnel zwischen Helsinki und der estnischen Hauptstadt Tallinn, wodurch die 2-stündige Überfahrt mit der Fähre durch eine 20-minütige Unterwasserzugfahrt ersetzt werden könnte. Mit dem beim Tunnelbau freigesetzten Gestein plant Vesterbacher zeitgleich den Bau einer künstlichen Ostseeinsel, auf der bis zu 50.000 Einwohner leben können sollen. Die ersten Grafiken der neuen Insel erinnern dabei stark an das Stadtbild Dubais. Sollte der Tunnelbau wie geplant umgesetzt werden, dürften schätzungsweise 80 Millionen Kubikmeter Gesteinsbrocken freigesetzt werden. Vesterbacher will noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen und den Tunnel im Jahr 2024 eröffnen.
And I'm feeling good.
Geschäftsklima in der Digitalbranche erreicht 2-Jahreshoch. Die Stimmung bei Unternehmen der IT und Telekommunikation zeigt sich aktuell stark verbessert und ist auf den höchsten Stand seit 2 Jahren geklettert. Dies belegt der Bitkom-IFO Digital Index, der sich aus der Einschätzung von Geschäftslage und Geschäftserwartungen berechnet. Im März legte der Index für die aktuelle Geschäftslage um 4,5 Zähler auf 31,9 Punkte zu, während sich die Einschätzungen der Geschäftserwartungen für die kommenden 6 Monate sogar um plus 11 auf 21,2 Punkte verbesserte. Die Stimmung in der Digitalbranche liegt laut Bitkom demzufolge auf dem Niveau wie vor der Corona-Krise.
This is unbelievable!
Kopiert Kosmetikgigant Beiersdorf das Startup F&Edem? Es sind gravierende Vorwürfe und bislang hat sich der Kosmetikkonzern Beiersdorf nicht dazu geäußert. Wie F&Edem-Gründerin Franziska Leonard auf Business Insider vermeldete, ist die Lage aus ihrer Sicht jedoch eindeutig. Mehrere Monate verhandelte das auf personalisierte Hautpflege spezialisierte Startup mit Beiersdorf über eine mögliche Zusammenarbeit und gab dabei viele Interna preis. Doch statt der angedachten Kooperation brachte der Konzern nun ein eigenes Produkt auf den Markt. Beiersdorf verkündet soeben stolz den Launch seiner neuen Digitalmarke namens OWN, kurz für Only What's Needed. Auch hier, wie beim 2018 gegründeten F&Edem, können Kunden einzelne Inhaltsstoffe selbst auswählen, woraufhin ein Algorithmus dann die genaue Zusammensetzung der Cremes berechnet. Ob sich Beiersdorf tatsächlich von F&Edem inspirieren ließ, lässt sich derzeit nicht abschließend beantworten.
I'll tell you what, Raymond. With this kind of money you can buy your way in heaven.
Clubhouse mit Monetarisierungsfunktion. Ab sofort verfügt Clubhouse über eine Bezahlfunktion, mit der Nutzerinnen und Nutzer die Talkmaster direkt entlohnen können sollen. Wie Clubhouse ankündigte, geht die Bezahlfunktion in die öffentliche Testphase, steht aber zum Start nur ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung. Abgewickelt werden die Zahlungen über den Payment-Dienstleister Stripe. Zwar fallen für Stripe die üblichen Bearbeitungsgebühren an, Clubhouse selbst berechnet jedoch vorläufig keine weitere Provision, sondern zahlt die Einnahmen vollständig aus. Marktbeobachter rechnen damit, dass sich dies langfristig ändern dürfte, da Clubhouse trotz hoher Nutzerbasis bislang immer noch über kein Geschäftsmodell verfügt. Tesla bricht eigenen Rekord. Im ersten Quartal 2020 lieferte der US-Elektroautobauer 184.800 Fahrzeuge aus und verbuchte damit einen neuen Rekord. Alle produzierten Elektrofahrzeuge im Quartal waren Modell 3 und Modell Y-Fahrzeuge. Die hochpreisigen Limousinen des Modell S und Modell X wurden nicht produziert, da hier die Nachfrage bereits deutlich zurückgegangen sei, nachdem bereits überarbeitete Modelle angekündigt worden sind. Die Tesla-Aktie reagierte mit einem Kursanstieg von bis zu 7%.
Chibo, frischer Kaffee und mehr.
Tesla ab sofort bei Chibo erhältlich. Nicht nur mit gestiegenen Absatzzahlen, auch mit neuen Absatzkanälen sorgt der Automobilbauer derzeit für Schlagzeilen. Denn ab sofort steigt Chibo in das Geschäft mit Elektroautos ein und bietet in Kooperation mit Like to Drive ein Auto-Abo an. Über den Carsharing-Anbieter können Kunden künftig für 777 Euro monatlich einen Tesla Modell 3 mieten. Der Anbieter gibt sich euphorisch und spricht von einem All-Inclusive-Paket. Wie viele Kunden künftig tatsächlich zu ihrem Kaffee einen Tesla bestellen werden, bleibt hingegen abzuwarten. 1,1 Millionen Dollar Strafe für Uber. Uber muss der blinden US-Amerikanerin Lisa Irving 1,1 Millionen Dollar zahlen. Insgesamt liegen 14 dokumentierte Fälle vor, bei denen der Fahrtenvermittlungsdienst Blinden die Mitfahrt offiziell verweigert hatte. Obwohl Assistenzhunde gesetzlich mitzuführen sind, hatten Uber-Fahrer die Mitnahme der Hunde verweigert, wodurch Irving Arztbesuche, Geburtstagsfeiern, Weihnachtsmessen und berufliche Termine verpasst haben soll. Von den 1,1 Millionen Dollar gehen allerdings 805.000 Dollar an ihren Anwalt und das Gericht. Irving selbst wurden insgesamt 324.000 Dollar Schadensersatz zugesprochen.
Neulich kam ein Mandant in meine Kanzlei mit einem Schreiben in der Hand und in diesem Schreiben bedrohte ihn die Behörde mit einem Bußgeld für den Fall, dass er weiterhin seine Wohnung über Airbnb vermietet.
Berlin verhängt Bußgelder wegen illegaler Vermietung. Auch in Berlin werden Bußgelder verhängt. Wie aus einer Anfrage des Spiegels an die Berliner Bezirke hervorgeht, wurden allein in 7 Berliner Bezirken seit dem Jahr 2018 3,4 Millionen Euro Bußgelder wegen der Vermietung unregistrierter Ferienwohnungen kassiert. Wer in Berlin Ferienwohnungen über Portale wie Airbnb anmieten möchte, benötigt seit 2014 eine Registernummer. Seit dem Jahr 2018 gilt dies unter bestimmten Voraussetzungen auch für Vermieter von einzelnen Zimmern. Und seit Februar diesen Jahres benötigen alle Anbieter eine Registrierung. Viele Berliner Bezirke beklagen die mangelnde Mitwirkung der Plattformen, da die Online-Portale weiterhin auch Angebote ohne Registriernummer veröffentlichen würden. Airbnb wiederum sieht die Schuld beim Berliner Senat und fordert eine Online-Vergabe der Registernummer nach Vorbild Hamburgs. In der Hansestadt seien dadurch in einem Monat mehr Nummern ausgestellt worden als in einem Jahr in Berlin. Und das waren unsere heutigen Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 7. April. Weiter geht's mit Jan Thomas.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Christian Hoppe von Silicon Valley Bank.
Oh ja, ich freue mich sehr. Christian Hoppe ist wieder bei uns von der Silicon Valley Bank. Hallo Christian.
Hallo, lieber Jan. Es freut mich und nachträglich dir noch frohe Ostern.
Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, du. Und quasi Oster, du hast eine reiche Bescherung mitgebracht. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die wir jetzt im Schnelldurchlauf quasi durchgehen wollen. Und ich glaube, wir fangen an in Wien, ne?
Genau, diesmal fangen wir in Wien an. Es war außerhalb von Deutschland, aber ein hochaktuelles Thema, was, glaube ich, jede Firma gerade bei sich hat, wir auch. Wir schauen da sehr stark drauf. Und zwar, worüber wollen wir sprechen? Über das Wiener Startup Inoko, die 2 Millionen geraced haben in einer relativ frühen Phase. Und das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, zu helfen, also deren App-Usern zu helfen, den CO2-Footprint positiv zu beeinflussen. Das machen sie so, dass sie, wenn die App auf den Markt kommt, das Käuferverhalten im Retail-Store analysiert wird und dann wird ein Feedback gegeben, wie die CO2-Auswirkung ist des Einkaufs und dann wird ein Verbesserungsvorschlag gemacht. Da als ein Beispiel, wenn jemand ein Steak kauft, dann wird natürlich gesagt, wie hoch der CO2-Verbrauch ist und dann wird ein Vorschlag gemacht, dass wenn man zum Beispiel auf Fleischersatzprodukte gehen würde, dass man da massiv bis zu 70% zum Beispiel des CO2s reduzieren kann.
Da hast du mir im Vorgespräch jetzt schon gesagt, es könnte sein, dass die noch ein bisschen zu nischig denken, ne? Oder beziehungsweise vielleicht, also die Zielgruppe vielleicht zu nerdig sein müsste, als dass sie momentan die breiten Massen erreichen können.
Genau, also als ich mir das angeschaut habe, das Geschäftsmodell, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, erstens, gibt es sowas nicht schon? Und wenn ja, wer bietet sowas an und wo kommen die Daten her? Also das Wichtigste ist natürlich, man muss, und das macht die Company genau richtig, sie schaut sich erstmal an, wie ist das Verhalten, was der Impact, also der negative Impact des CO2-Verbrauchs und was kann man verbessern? Wenn ich jetzt drauf schaue, dass das Unternehmen, also nur mein Rewe-Verbrauch, sich anschaut und das verbessert und dann völlig ausblendet, ob ich mit einem dicken SUV zum Rewe fahre und danach das Gepäck nehme oder den Einkauf nehme und nach Mallorca fliege und das dann irgendwie dreimal die Woche und die zweiten Sachen, also der Transport komplett außen vor gelassen wird, macht es keinen Unterschied, ob ich ein Steak kaufe oder eben dann den Fleischersatz-Patty. Und da kann die Company braucht dann auch wesentlich mehr Daten, um ein volles CO2-Bild abschätzen zu können und da Tipps zu geben, nämlich Sachen, die dann einen höheren Impact haben. Was man in dem Zusammenhang eventuell machen kann, da es die PSD2 zulässt, die Kontoinformationen zu ziehen von jedem User und da auch noch weitere Analysen zu tätigen. So kann man am einfachsten an zusätzliches Datenmaterial kommen, was man auswerten kann. Das wäre zum Beispiel eine Idee.
Was ich bei denen sehr, sehr spannend und wahrscheinlich auch ziemlich smart finde, ist, die haben ihr Geld bekommen, also das waren jetzt 2 Millionen Euro insgesamt. Unter anderem kam das von Runtastic-Mitgründern und Runtastic wiederum ist ja bekannt für eine, also das war ja diese Sport-App, die verkauft wurde an Adidas und die waren im Gamification-Bereich sehr, sehr stark und ich könnte mir vorstellen, dass das hier hinterher ein Schlüsselfeature sein könnte, wenn du das schaffst, dass Leute anfangen, quasi diese App spielerisch zu nutzen und sich so ein bisschen vielleicht auch, weißt du, vielleicht, dass das CO2-Einsparen so zu einer Competition wird. Das könnte vielleicht funktionieren.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also sieht man auch bei Lernverhalten, wenn es zum Beispiel darum geht, Vokabeln zu lernen. Wie viel habe ich gelernt? Wie viel hat mein Mitwettstreiter gelernt? Und wenn man dann sogar das auf Monatsbasis macht und denjenigen, der am meisten prozentual eingespart hat, mit einem Gutschein oder sowas versieht, kann man damit natürlich auch grandioses Marketing machen. Ja, da hast du vollkommen recht.
Nee, das könnte wirklich sehr spannend werden. Wir haben so viele Themen. Ich glaube, wir gehen direkt zum nächsten Thema, sonst wären wir gar nicht fertig heute, ne?
Ja, lieben gern. Also wir haben uns den deutschen Markt natürlich angeschaut, da auch drauf geschaut, wer wo rein investiert hat, wo das Geld herkam. Und bevor wir da in die Details gehen, lass uns doch gerne auch über eine Studie von Blackfin Partners schauen. Die hat eine Analyse gemacht, wie viel Geld Equity im Q1 2021 bereits in deutsche Fintechs geflossen ist. Und da kann man sehen, dass 4,4 Milliarden Dollar bereits in deutsche Fintechs geflossen ist. Das entspricht genau dem Doppelten oder sogar leicht mehr als dem Doppelten, was im vergleichbaren Vorjahreszeitraum in deutsche Fintechs geflossen ist. Und das an und für sich ist natürlich schon mal bemerkenswert. Aber was ich noch interessanter finde, ist, wenn man darauf schaut, wo das Geld tatsächlich herkommt. Und da kann man sehen, dass immer mehr Angelsachsen immer größere Beträge in deutsche Companies stecken. Und das ist definitiv nicht nur eine Eintagsfliege, sondern das ist ein Trend, den wir als Bank auch sehen. Das kann man daran sehen, dass immer mehr angelsächsische VC-Investoren oder Companies, Offices in London oder in Berlin oder in Kontinentaleuropa aufmachen und da ihre Präsenz auch immer weiter ausbauen. Und für uns als Bank, die ja Venture Debt vergeben, kann man sagen, dass unser größter Wettbewerber aktuell genau dieses angelsächsische Equity ist. Und wenn man da sich die Player anschaut, die da agieren und welche Riesenbeträge das sind, dann ist das schon sehr interessant. Und Jan, wir hatten ja kurz darüber gesprochen auch, was kann das für Auswirkungen haben auf den deutschen Markt und warum kommt das ganze angelsächsische Geld in den deutschen Markt? Also einmal hat es damit zu tun, dass die Valuations gerade in Deutschland im Vergleich zu UK und USA wesentlich niedriger sind und damit natürlich die gewünschten Renditeziele besser erreicht werden können. Das ist ein Thema, oder ein Grund. Das zweite ist, wir haben grandiose Companies in Deutschland. Und das dritte ist, dass gerade sehr viel Geld im Markt ist. Was hat das für Auswirkungen oder was kann es für Auswirkungen auf den deutschen Markt haben? Einmal, die Valuations werden nach oben gehen, denn die Amerikaner, das haben einige Transaktionen in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, akzeptieren höhere Valuations und können gleichzeitig auch einen größeren Betrag zur Verfügung stellen. Das freut natürlich die Startups, weil sie damit mehr Geld bekommen, setzt sie natürlich gleichzeitig auch unter einen anderen Wachstumsdruck. Ja, man kann nicht das eine oder das andere bekommen. Und das Zweite, und das kann negativ werden, ich hoffe, dass es nicht der Fall ist, es drückt natürlich die kleineren VCs, die in Deutschland ansässig sind, die solche hohen Valuations nicht mitgehen können oder wollen oder auch die größeren Beträge nicht leisten können, das drückt die tendenziell vielleicht ein bisschen aus dem Markt. Und das kann natürlich schwer sein, falls es irgendwann mal eine Venture-Capital-Krise gibt oder falls die kommt und sich dann das angelsächsische Geld zurückzieht und das wollen wir natürlich alle nicht hoffen, wenn dann die deutschen Player nicht mehr da sind, weil sie nicht investieren konnten in der Zwischenzeit, dann wäre das natürlich nicht so schön und würde uns langfristig nicht helfen. Aber die Gefahr sehe ich aktuell nicht.
Also man sieht jetzt hier, da sind sehr, sehr viele UK-Unternehmen dabei, ne? Ist der UK-Markt noch so stark momentan?
Ja, ist er. Also UK und USA haben immer nicht nur die sprachliche Nähe zueinander, aber da gibt's ein ganz anderes Verhältnis. Das ist inniger als zum Rest in Europa, würde ich sagen. Und der UK-Markt ist natürlich auch dem Deutschen, sagen wir mal, in manchen Bereichen 1 bis 3 Jahre voraus, je nachdem, in welchem Sektor man unterwegs ist. Was man jetzt nicht gesehen hat, und das hat auch die Studie gezeigt von Blackfin, ist, dass die Veränderung gerade im Fintech-Bereich in UK oder ja, in Europa zu keinem Abbruch geführt hat. Also sprich, Brexit oder regulatorische Veränderungen in UK haben nicht dazu geführt, dass das angelsächsische Geld nicht in UK-Unternehmen geflossen ist.
Was ich jetzt sehr spannend finde, wir hatten jetzt gerade Staffbase 2-mal hier im Podcast, die sind natürlich jetzt kein Fintech, aber was da der Fall war, die haben jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, von Insight und von Cotu, glaube ich, haben die, glaube ich, ihr Geld bekommen, wenn ich mich richtig erinnere, und haben wiederum dieses Geld genommen, um damit zweimal Unternehmen zu kaufen. Ist das ein Trend, den du jetzt siehst?
Also das Insight war ein Bestandsinvestor, der mitgezogen hat. Mhm. Und die große Runde oder die letzte Runde, die wurde angeführt von General Atlantic.
Ach, entschuldige, ja, richtig, ja. Mhm.
Die haben den größeren Betrag gestellt, genau. Und das Geld wird, also wenn man von außen drauf schaut, soll es für eine Übernahme genommen werden, zum Teil und für die weitere Expansion. Und das übernommene Unternehmen, das heißt Banana Tech, was da übernommen wurde, soweit ich weiß und wenn ich mich recht erinnere, in der Reihenfolge, wie die Announcements waren, wurde aber die Übernahme von Banana Tech, glaube ich, vor der Runde announced.
Und ich glaube, davor eben noch TeamBay, glaube ich, hieß das Unternehmen, was davor gekauft wurde. Ne? Deswegen frage ich, also sie haben zwei Übernahmen schon getätigt und haben sich aber jetzt eben mit Geld aufgeladen wiederum. Und auch der Johannes Reck hier von Get Your Guide hat ja auch schon mal angekündigt, dass man versucht jetzt, oder die haben jetzt Geld aufgenommen, weil jetzt wahrscheinlich Assets günstig zu kaufen sind nach der Krise. Und deswegen frage ich gerade, ob das quasi weiß nicht, ob da eine Korrespondenz herrscht quasi zwischen dem angelsächsischen Kapital, was hier rüberkommt, und zeitgleich der Möglichkeit, dass man hier eben anfängt, als Startup wiederum andere zu übernehmen.
Also das eine ist, und wir hatten beim letzten Mal vor zwei Wochen auch schon mal drüber gesprochen, gerade Get Your Guide und sagen wir mal die Travel Tech, der Travel Tech Sektor, die es überlebt haben und zwar gut überlebt haben und auch auf einer guten Funding-Basis sitzen. Die werden definitiv jetzt die aufhellende Stimmung nutzen und die Situation bei anderen und werden die Konsolidierung vorantreiben. Also das ist das eine Thema, also die Opportunitäten sind da. Und das zweite ist, wenn ich einen Angelsachsen reinnehme, der ein gewisses Wachstumsanforderungen an das Geschäft hat, dann ist es so, dass die manchmal so hoch sind, dass ich die nur erfüllen kann, wenn ich auch über anorganisches Wachstum nachdenke. Also sprich über Übernahmen. Ich bin da ein Stück weit sogar dazu gezwungen, das zu tun. Also insofern ist das nicht erstaunlich und ja, das kann genau so ein Zusammenhang sein und geben, wie du ihn beschrieben hast, ja.
Und was heißt das jetzt für Venture Debt aus deiner Sicht? Denn also was ja interessant ist erstmal in dieser Runde oder in dieser, wir sehen so eine Top 15 hier aufgelistet in dieser Studie, ja. Da ist ja nicht dabei SumUp und SumUp war ja, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, eine 750 Millionen Euro ja. Venture Debt Runde.
Genau, die haben Kredit gegeben, deshalb war das da nicht drin und es waren zwei Unternehmen aus Deutschland, Mambu und Clark waren genannt. Soweit ich weiß, hat Clark nutzt Venture Debt, Mambu glaube ich nicht. Was heißt das für uns? Also wir hoffen natürlich, dass auch weiterhin Venture Debt genutzt wird, weil es gibt einen klaren ökonomischen Grund, Venture Debt zu nutzen, denn im Vergleich zu dem Equity ist es wesentlich günstiger. Ich gebe weniger Abteile oder bis zu gar keine Anteile ab und wenn der Kredit getilgt ist, dann habe ich zwar Zinsen gezahlt, aber im Vergleich zu dem Equity, also der Verwässerung, die ich bei einer zum Beispiel 100 Millionen Runde akzeptieren muss, also da sind die Kosten von Venture Debt um ein X-Faches günstiger. Also ich hoffe, dass beide ihr Dasein weiter nebeneinander behalten, zumal es für uns ja so ist, dass wir, das hatte ich beim letzten Mal auch so gesagt, wir brauchen eine Equity-Runde, die wir dann auffüttern mit Venture Debt. Also ich hoffe, dass das Hand in Hand geht, aber ich kann natürlich auch die Startups verstehen, wenn die gerade 150 Millionen überwiesen bekommen haben oder 100 und das wollen vielleicht eine Übernahme tätigen, die nur 20, 30, 40 Millionen kostet und dann haben sie immer noch 60 und mehr Millionen in Cash, dass die dann nicht schreien und sagen, ich möchte aber noch 30 Millionen Debt on top haben, obwohl ich gar nicht weiß, wohin mit dem Geld. Also diese Problematik sehen wir und wir sehen natürlich auch in diesem Szenario das Problem, dass negative Zinsen natürlich in Deutschland auch ein Riesenthema sind. Und wenn ich dann auf 60 Millionen sitze, weiß aber nicht, was ich damit machen soll, dann ist eben die negativen Zinsen, die ja bis zu 1% betragen können, die tun dann richtig weh.
Es gibt ja gerade so einen richtigen Anlagedruck, ne? Also gerade wir haben ja über die internationalen Angelsächsischen jetzt gesprochen, die müssen ja ihr Geld an die Leute bringen und Geld ist so günstig. Gute Startups können sich ja ihre VCs mehr oder weniger aussuchen. Ist das denn im Venture Debt Bereich auch so, dass es da so ein Gerangel gibt um die Kunden oder ist da die Nachfrage
oh, ja.
so? Ja, ist es so?
Oh ja. Also die richtig guten Adressen, da jeder gute Venture Debt Geber klingelt da an. Definitiv. Definitiv.
Ab welcher Größenordnung geht das los? Also wir hatten jetzt zum Beispiel Products Up hier, den Marcel Hollerbach im Podcast, die haben eine 20 Millionen Runde gemacht mit Venture Debt. Ich glaube mit der Handelsbank, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, Deutsche Handelsbank hat das gemacht.
Ne? Ist das so die Größenordnung, wo das anfängt, Spaß zu machen? Oder ist das sogar noch, ich glaube, Riverside kam ja jetzt nach Deutschland, die haben, glaube ich, gesagt, ab 5 Millionen geht's los, ne? Wenn ich richtig, also ich, das sind jetzt so Fragmente, ja. Ich bin in dem Bereich nicht so tief drin, aber ich glaube, so ungefähr war das, ne?
Bist vollkommen richtig, Riverside, also da eine kleine Klarstellung, das ist weniger Venture Debt, das ist Revenue-Based Lending, nennt sich das, ist ein leicht anderer Ansatz, ist ein bisschen unterschiedlich gelagert. Wenn gewollt, kann ich da auch mal mehr dazu erzählen, aber jetzt einfach nur um Venture Debt und oder um deine Frage zu beantworten. Also bei uns ist es so, wir starten ab 1 Million Venture Debt Volumen, was wir dazugeben können. Viel tiefer sollte man nicht gehen, da der Arbeitsaufwand doch enorm ist und dann wird es unprofitabel. Aber 1 Million beginnt bis hoch 40, 50 Millionen. Also ich würde jetzt mit dem 750 Millionen für SumUp nicht mehr sagen, dass das Venture Debt ist. Da stehen auch andere Coupons drauf, gehe ich davon aus.
Das war Goldman, ne?
Also, glaube ich. Ja. Genau. Und die haben ja vorher auch schon einiges an Debt-Erfahrung gesammelt. Aber Sweet Spot so 5 bis 15 Millionen, kann man sagen.
Total spannend. Du, dann lass uns das vielleicht nochmal schnell als Brücke nehmen zu denen. Wir wollen ja im Schnelldurchlauf nochmal diese drei Investments des Tages nochmal durchgehen, die hier in deutsche Startups, wo angelsächsische sich quasi beteiligt haben, ne?
Genau. Und zwar habe ich dir da mir rausgepickt einmal Tactile. Das ist ein Low-Code Machine Learning Anbieter. Da hat Index investiert, Superplayer aus der VC-Szene. Finoa, das Coinbase für B2B, wie sie selber sagen, da hat Balderton investiert, das war eine 12-Millionen-Runde. Und das dritte, Charles, das ist ein Anbieter, der hilft, wenn ich Werbung in Chats machen will, wie zum Beispiel WhatsApp, will da Werbung machen und darüber dann auch meine Produkte verkaufen. Und die haben Excel reingeholt als ausländischen Investor und das war eine 6-Millionen-Runde.
Super spannend. Und da sieht man dann im Prinzip schon das, was du vorhin gesagt hast, die Angelsachsen kommen. Aber zeitgleich, das wären jetzt alles Runden gewesen, da hätten auch deutsche VCs eigentlich locker mitmachen können. Also, oder die stattdessen stemmen können. Warum entscheidet man sich dann jetzt hier schon für Angelsachsen?
Ich sag mal, wenn einer der drei genannten anruft, dann lehnst du das nicht ab. Die haben so eine Magnetwirkung. Wenn ich einmal im Cap-Table einer der Dreier habe, in Deutschland gibt es natürlich auch ein, zwei so Player, Early Bird, Lakestar zum Beispiel, und die anderen mögen es mir vergeben, dass ich sie nicht genannt habe. Es gibt natürlich noch mehr als nur die zwei. Aber wenn man die im Cap-Table hat, dann folgt der Rest. Und ich brauche genauso einen Magnet. Vor allen Dingen, wenn mal saure Gurkenzeit ist, dann kann so ein Magnet mich durch die Krise tragen. Das kann man definitiv sagen. Aber auch da, und da deine Beobachtung vollkommen richtig, was man hier auch sehen kann, dass früher war es so, dass die Angelsachsen gekommen sind und die haben die größeren Runden gemacht, ab einer B, einer C-Runde, Riesenticket, höhere Valuation. Und jetzt ist es so, dass sie, also man kann sich nicht ausruhen und sagen, naja, in der Seed-Phase oder in der Series A greift mich keiner an, da kommen die Angelsachsen nicht. Nee, die schauen sich alles an, jeden Sektor, jede Phase und wenn sie was mögen, dann werden sie aktiv. Also jeder buhlt um gute Deals auf allen Leveln.
Und dann verstehe ich dich richtig, deine Wette wäre sogar, die haben alle drei quasi proaktiv die Unternehmen angesprochen dann und nicht die Unternehmen sind quasi hausieren gegangen.
Ich kann mir beides vorstellen. Also ich kenne auch einige Unternehmen, die so gut sind und einen so guten Ruf haben, dass automatisch die großen Adressen da auch anrufen. Das gibt es auch immer mehr. Ja, obwohl das ein riesen Aufwand ist, eine riesen Arbeit ist und man braucht riesen Datenbanken dafür. Aber wenn du zum Beispiel ein AVP, also die AXA, die hat mal eine Ausgliederung gemacht, um auch Venture Capital zu investieren, also so eine Art Corporate Venture Capital Fund und hat den ersten aufgelegt, AVP hieß der, hat jetzt den zweiten aufgelegt, da war jetzt das First Closing mit 250 Millionen, soll dann im Last oder bis zum, hat ein Cap von 500 Millionen, das soll alles in Tech-Unternehmen gehen und das Geld muss deployed werden und die Zeiträume des Deployments, also das Geld, die Investmentphase, die wird immer kürzer. Das heißt, ich muss immer mehr und schneller nach Trüffeln suchen und um das zu machen, muss ich mir alle Phasen anschauen. Ich muss überall aktiv sein in allen Ecken und reden wir mal über Stuffbase. Die haben ihr Headquarter in Chemnitz. Also das wäre bestimmt nicht bei jedem auf dem Radar gewesen. Aber jetzt durch Corona, dann brauchen wir nur ein paar Zeitungsartikel. Mit Zoom kann man viel erreichen. Und dann kann man auch so einen Deal, 100 Millionen, ich sage mal virtuell closen.
Ja, wobei da zum Beispiel, glaube ich, eVentures drin ist. Und da frage ich mich dann eben, ob diese großen internationalen VCs nicht eigentlich trotzdem irgendwie so eine Einflugschneise über den lokalen VC brauchen in der Regel.
Das kann passieren. Aber wenn wir uns jetzt eine Seed oder eine Series A angucken und der angelsächsische VC hat irgendwie ein Volumen von 500 bis eine Milliarde und der investiert 5 Millionen oder 3 Millionen, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Due Diligence macht. Also das hört sich hier verrückt an, aber ja. es ist viel jetzt auch oder anders. Man kann auch jetzt die Taktik beobachten, dass einige der VCs einfach mal etwas investieren, um den Fuß in der Tür zu haben.
Irre. Es ist wirklich eine irre Zeit. Also wie auf der einen Seite die SPACs und jetzt haben wir hier quasi die VCs, die internationalen, die keine Due Diligence mehr machen. Also ich weiß gar nicht,
was oder das nur noch Due Diligence Light. Ja, ja.
Ja, ja, irre. Also eine spannende Entwicklung. Christian, ich würde mal sagen, bis hierher, aber wir setzen das in 2 Wochen fort, weil das ist ja natürlich ein mega spannendes Thema.
Ich freue mich wahnsinnig drauf.
Ich mich auch, du. Ganz großartig, ja. Toll, dass du da warst und bis Kürze, ne?
Wunderbar. Immer wieder gerne. Danke. Tschüss.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war's schon für heute. Das war Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank. Vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie gesagt, das Gespräch mit Artem Weisbeck von Charles holen wir nach. Und deswegen euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.